Ja, da hat der Gerd einen Erwartungshorizont aufgerissen. Weiß ich nicht so, ob ich das, die Erwartung da so erfülle. Man kann ja so alles Mögliche in einen Text auch hineinlegen und herauslesen, auch aus der Bibel. Unser Zugang zum Wein oder fassen wir es ruhig weiter, auch zum Alkohol, ist ja ganz schwierig, das ist zugegeben. Und ich empfehle mal, auch so mal ganz bewusst so Altes Testament zu gucken, was da zum Thema Alkohol steht, die Sprüche, da ist so einiges. Auch im Neuen Testament ist es ambivalent, was das Neue Testament zum Thema Alkohol sagt. Also Paulus schreibt, sauft euch nicht voll Weins. Auf der anderen Seite schreibt Paulus an einen Mitarbeiter, trink öfter mal ein Gläschen Wein, ist gut für den Magen. So. Ich werde es nicht auflösen können und habe mir das auch gar nicht so vorgenommen hier, sondern ja, schauen wir mal, wie es wird. Ich lese zunächst mal diesen Text, den wir alle auswendig können, habe ich gerade gehört. Das ist Johannes 2, die Verse 1 bis 11. Dort heißt es, am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt. Und die Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr, was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen dort 6 steinerne Wasserkrüge, wie es der Reinigungsvorschrift der Juden entsprach. Jeder fasste ungefähr 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis zum Rand. Er sagte zu ihnen, schöpft jetzt und bringt es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist, und sie brachten es ihm. Er kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher der Wein kam. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da ließ er den Bräutigam rufen und sagte zu ihm, jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana, in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Wir haben heute Wahl, ich weiß nicht, wie es euch so gegangen ist. Man fragt sich, wenn man so auf dem Weg zum Wahllokal ist, oftmals doch noch, ist jetzt die Entscheidung so richtig jetzt? Mache ich mein Kreuzchen an der richtigen Stelle? Ich bin auch heute gefragt worden schon, ob ich mein Kreuz dann an der richtigen Stelle gemacht habe. Ja, es war ein Kasten drumherum, also an der richtigen Stelle. Das ist das, was uns heute so ja beschäftigt. Bald werden wir einen neuen Bundeskanzler haben. Kann sein, dass es die alte ist. Kann auch sein, dass es ein ganz anderer ist. Wer weiß. Wenn so ein neuer Bundeskanzler gewählt ist, dann fragen sich die Leute, was kommt auf uns zu? Was können wir so die nächsten 4 Jahre erwarten? Und gerade die ersten 100 Tage, die sind interessant. Weil man fragt sich so, welche Maßnahmen werden zuallererst angepackt. Und anhand dessen, was zuerst angepackt wird, sieht man, wohin der Hase läuft. Da merkt man dann schon, das so geht's jetzt. Also die nächsten 4 Jahre. Und im Ausland, da schaut man natürlich auch, der neue Bundeskanzler, welches Land wird denn zuerst besucht? Es ist eine Aussage, wenn der neue Bundeskanzler zuerst nach Moskau fliegt. Oder nach Washington oder nach Paris oder ganz woanders hin. Es sind Hinweise, worum es dem Kanzler geht. Und die Geschichte von der Hochzeit in Kana ist so ähnlich. Es ist das erste Ereignis, nachdem Johannes Jesus getauft hat, am Jordan, kann man ja leicht erkennen, steht auch schon in Kapitel 2, ganz am Anfang vom Johannesevangelium, und nachdem er die ersten Jünger berufen hat. Es ist das erste Event, wohin Jesus die Jünger mitnimmt. Das finde ich total interessant. Es steht auch ausdrücklich in dem Text hier drin am Ende, er tat sein erstes Zeichen. Und es steht drin, es sein erstes Zeichen, nicht Wunder. Also Wunder ist irgendwo zufällig. Ne? Ich mache so und dann ist das Wasser vorne bei mir im Glas so eine Scheurebe geworden. Ja, das wäre ein Wunder, einfach so. Aber ein Zeichen ist etwas anderes. Ein Zeichen ist eine Aussage. Wer ein Zeichen tut, der möchte etwas ausdrücken. Und Jesus will durch dieses Zeichen etwas ganz Bestimmtes ausdrücken. Wir erfahren etwas über Jesus. Das haben wir vorher nicht gewusst. Dadurch offenbarte er seine Herrlichkeit. Und die Jünger verstanden, worin die Größe Jesu besteht. Das haben sie vorher nicht gewusst. Am Ende steht, sie glaubten an ihn. Und jetzt geht's mal so in die Vollen. Was will der Text uns sagen? Dass Weintrinken gut ist? Nee, darum geht's eigentlich gar nicht so. Das wird einfach vorausgesetzt. Echtes Leben ist wie Hochzeit. Das soll mal so mein erster Punkt sein. Echtes Leben ist wie Hochzeit. Was macht Jesus zuerst? Zuallererst, der erste Ort, zu dem er hingeht, nachdem er die Jünger berufen hat, er geht mit ihnen zu einer Hochzeit. Feiern ist für ihn eine ganz ernste Sache. Klingt widersprüchlich, aber ist so. Es ist wirklich ihm ganz, ganz wichtig. Das ist das Erste, wozu er die Jünger mitnimmt. Und nicht irgendeine Feier ohne einen besonderen Anlass. Gibt es ja viele so Feiern, so Kerwe und Bachgassenfest und was wir alles so noch haben hier in der Stadt. Nein, eine Hochzeit. Da ist ein Paar und dieses Paar befindet sich auf dem Höhepunkt ihres Lebens. Denn die Hochzeit, das war der absolute Höhepunkt. Es gibt kein festlicheres Ereignis vorher und auch nachher nicht mehr. Im Leben eines Paares im Nahen Osten. Damals sowieso, aber ich glaube, es ist vielleicht hier auch so in unserem Kulturkreis. Ganz oben zu Tisch sitzen sie. Einmal im Leben ganz oben zu Tisch sitzen. Beide haben was Prächtiges an, richtig gute Kleider, lange dafür gespart und genäht. Und sie tragen Kronen. Sonst mögen sie ja bettelarm sein. Aber 7 Tage lang sind sie King und Queen, muss man dazu sagen. Am ersten Abend wurde das Paar in einem festlichen Zug, so nach der Zeremonie, nach Hause geleitet, die Hochzeitsnacht. Und am nächsten Tag, da fing die Feier richtig los, wie schon gesagt, konnten 7 Tage sein. Ganz, ganz lange Zeit, ein rauschendes Fest. Die Hochzeit, wenn Jesus dahin geht zuerst, dann bildet es das Leben ab, so wie es eigentlich sein sollte. Hochzeit ist Leben in Fülle. Sonst mag man sparen und gucken, aber bei einer Hochzeit, da muss Fülle da sein. Das ist was ganz Wunderbares. Und wie bei einer Hochzeit, so ist es im Himmel. Hochzeit ist das, was dem Himmel am nächsten kommt. Denn sehr oft vergleicht Jesus das Himmelreich mit einer Hochzeit. Schon mal aufgefallen? So. So hat sich Gott Leben gedacht. So ist es konzipiert, so sollte es sein. Und jetzt kommt natürlich, was kommen muss, das habt ihr ja auch schon hier gehört und mitgekriegt. Leben ohne Jesus ist wie Hochzeit ohne Wein. Da passiert's, weiß ich, am 3., 4. Tag, wissen wir nicht so genau, auf einmal ist der Wein aus, kriegen zuerst nicht alle mit, nur die eben helfen. Maria, die Mutter Jesu, ist so eine Sonderfigur. Sie scheint nicht nur einfach ein Gast zu sein, sondern wahrscheinlich hat sie auch mitgeholfen hier. Das darf nicht passieren. Nichts mehr zu trinken, das ist eine große Blamage. Es gibt sogar Überlieferungen, wonach bei einer Hochzeit der Wein ausgegangen ist und die Gäste haben geklagt gegen den Veranstalter, gegen das Brautpaar. Boah, das ist schlimm. Und wenn man sich vorstellt, sowas ist passiert, das hängt einem ein Leben lang nach. Bei der silbernen Hochzeit erzählen die noch, ah, das waren doch die, die zu knauserig waren und bei denen der Wein ausgegangen ist. Wie schrecklich. Die Schande. Was tun? Woher noch Wein bekommen? Die Eltern des Paares und der Organisator, die sind völlig ratlos. Und jetzt kommt die Zeichenhandlung. Hochzeit mit Wein ist wie Himmelreich, ist wie Leben, wie es sein soll. Hochzeit ohne Wein, das ist die traurige Wirklichkeit des Lebens. Kidnapping in Nairobi. Das ist traurige Wirklichkeit des Lebens. Und man kann so viel Not und so viel Elend da auch noch mit reinpacken. Jeder Mensch will doch den Hochzeitsmodus. Jeder sucht Glück und er sucht Freude. Wenn ich so die Leute gucke, auch in der Stadt, die suchen Glück, die suchen Freude. Und das bricht sie manchmal Bahn in so Festen, die hier so gefeiert werden. Aber wenn man sich so umschaut, bei all den Bemühungen, die da sind, ist das Ergebnis sehr mager. Der Wein ist ausgegangen. Wir suchen nach dem Wein für unser Lebensfest. Wenn ich erstmal meine Berufsausbildung habe und erstmal richtiges Geld in die Hand kriege, dann ist der Wein da. Wenn ich erstmal einen Partner gefunden habe, dann. Wenn ich erstmal eine Familie gegründet habe, dann. Wenn ich erstmal Erfolg habe, wenn ich erstmal in Rente gehe. So geht es das ganze Leben lang. Immer auf der Suche nach diesem Hochzeitsmodus. Immer auf der Suche nach diesem Wein, nach Leben in Fülle. Und dann hat man was erreicht und am Ende ist es doch nicht das. Wein ist alle. Dann ist es aus. Der Wein ist ausgegangen. Es gibt nichts Neues. Das ist doch zunächst mal genau unsere Situation. Das ist unsere Situation. Jetzt möchte ich euch gerne mal mit einem Satz konfrontieren, den ein berühmter Nordfriese gesagt hat. Jesus allein macht zeitlich glücklich und ewig selig. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist von Christian Jensen, also dem Gründer der Breglumer Mission. Gut, kennen nicht so viele, aber der hat das gesagt und das war so sein Leitmotto. Jesus allein macht zeitlich glücklich und ewig selig. Maria tritt auf den Plan, die Mutter Jesu. Und sie sagt zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Das ist nicht als Information gedacht, sondern als Aufforderung. Mach was. Was erwartet sie? Keine Ahnung. Sicher nicht, dass er ein Wunder tut. Bisher hat er keins gemacht. Aber nach dem Tod Josefs, er taucht ja jetzt gar nicht mehr auf in den Evangelien, ist Jesus praktisch der Familienvorstand geworden. Er ist der, auf den sich Maria in allen Situationen immer verlassen konnte. Vielleicht erwartet sie, dass er mit seinen 5 Freunden, die er mitgeschleppt hat, die ersten Jünger, schnell nach Nazareth geht und Nachschub holt. Möglich. Jedenfalls, ja, er ist ihr Sohn, sie spielt die Mutterkarte aus, ist ein starker Trumpf. Ganz klar, na, irgendwas muss er jetzt tun. Jesus gibt seiner Mutter einen Korb. Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Das sagt man nicht zu seiner Mama. Na, das ist schon ganz schön schroff. Aber vielleicht gibt es ja Mütter hier, die noch ganz andere Sachen gehört haben. Maria musste sicher schlucken. Ist uns aber nicht überliefert, ob sie geschluckt hat. Ehrlich gesagt verstehe ich nicht so ganz, wieso sie das Gesagte hier einfach so ignoriert und zu den Dienern sagt, was er euch sagt, das tut. Na, sie ignoriert das einfach. Und jetzt konzentriert sich alles auf Jesus. Was würde er jetzt wohl sagen? Oder würde überhaupt nichts sagen und alles geht seinen Gang? Wird er was sagen? Wird er was tun? Er hat doch gesagt, dass er die Zeit noch nicht für reif hält. Es ist noch nicht so weit. Ich verstehe es nicht so ganz. Ich weiß nicht, obwohl er auf einmal doch etwas tut. Vielleicht ist es auch so eine der offenen Fragen, die der Gerhard hatte bei diesem Text. Ich habe mehrere Erklärungen gelesen bei Kommentatoren, die haben mich alle nicht überzeugt. An der Wand jedenfalls stehen 6 große Krüge, von denen jeder mindestens 100 Liter fasst. Diese Krüge waren dazu da, dass sie Wasser fassen sollten, was man brauchte für Reinigung. Also wenn jetzt Gäste von draußen reinkamen, von der Straße, die konnten sich und sollten sich reinigen. Füße, Hände, Gesicht, um bereit zu sein für das Fest. Vor dem Betreten des Hauses wurden Füße und Hände gewaschen. Und das hat natürlich auch eine innere Bedeutung zum Gedenken an die innere Reinigung und die Vergebung durch Gott, auf die jeder angewiesen ist. Auch zur Erinnerung an den Dreck der eigenen krummen Wege und falschen Taten, vielleicht auch um komische Gedanken, mit denen man in dieses Haus gekommen ist, Gedanken der Feindschaft und des Ärgers abzuwaschen. Nicht schlecht. Das macht gute Gäste. Gut, dass es sowas gab. Vielleicht sollten wir auch sowas einführen. Dann wären manche Feste nicht so von Aggression geprägt. Jesus sagt, füllt die Krüge mit Wasser. Sie waren leer. Und die Diener werden komisch geguckt haben. Wie, kommen noch mehr Gäste? Brauchen wir noch mehr Wasser? Aber sie tun es. Sie füllen die Krüge bis oben hin mit Wasser. Ich finde, dafür braucht man ganz schön viel Glauben. Bevor die Jünger gläubig werden, sind die Diener schon gläubig. Sie machen das genau, wie Jesus es gesagt hat. Bis zum Rand. Bis ganz oben hin. Und dann sagt Jesus, bringt den Küchenchef, den Verantwortlichen für die Feier. Und der ist vollkommen überrascht. Damit hat er nicht gerechnet. Er rechnet eigentlich eher so mit einem Fehler des Brautpaares. Er sagt, jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. 600 Liter Wein. Die Feier, die kann ein halbes Jahr dauern. So viel. Über viel. 4 Kartons hätten doch vollkommen gereicht. Das ist das Äquivalent für 100, ich habe es nachgerechnet, 130 Kisten Wein. Wahnsinn. Jesus rettet die Situation. Natürlich, aber er möchte uns noch etwas ganz anderes damit sagen. Johannes erklärt am Schluss, mit diesem Wunder offenbarte Jesus seine Herrlichkeit. Und da steckt so viel drin. Wir erleben das, wie Menschen ihre Herrlichkeit offenbaren. Organisationen tun das auch manchmal so. Also wenn als Olympiade war in Peking vor 5 Jahren, da sah man das so richtig, wie die Herrlichkeit dieses Landes sich offenbart hat. Oder wenn, ich denke mal so an alte Bilder, Maiparade in Moskau, so noch zu Zeiten des Kalten Krieges, da wurde alles aufgefahren, was so an Kurzstrecken und Mittelstrecken und Langstreckenwaffen da war und das ganz tollen Waffen wurden da gezeigt. Da offenbarte die Sowjetunion ihre Herrlichkeit. Und Jesus offenbart hier seine Herrlichkeit. Er demonstriert eine andere Herrlichkeit. Nicht nur, wie groß seine Herrlichkeit ist, die ist übergroß, 600 Liter Wein, sondern auch die Art seiner Herrlichkeit. Hier geht es nicht um Zerstörung, sondern hier geht es um Leben. So sollte das Leben sein, wie eine Hochzeit, aber eine mit Wein. Seine Herrlichkeit macht froh. Jesus hat ja selbst von sich gesagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. So bindet er alles zusammen, was seine Herrlichkeit ausmacht. Ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Das ist wie so ein Lichtstrahl auf dieses Wunder, auf dieses Zeichen von der Hochzeit zu Kana. Wie ein Lichtstrahl auf unser Leben, wenn wir uns mal so überlegen, wir und Jesus. Leben und volle Genüge. Eine Symbolhandlung. Sein Geist und sein Leben und ganz viel Dankbarkeit, haben wir gerade eben gesungen in dem Lied, gehören in den Hohlraum unseres Herzens. Vielleicht sind die Krüge ja so Bilder für unser Herzen. Es sind 6 Krüge. Zahlen haben manchmal, nicht immer, aber manchmal eine Bedeutung in der Bibel. Und die 6 ist eine besondere Zahl. 6 ist die Zahl des Menschen. 6 ist die Zahl auch der Unvollkommenheit. Hat jemand die Losung heute früh gelesen? Hat sie jemand gelesen? Was steht da? 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Ist die Woche dann komplett? Nein, ist nicht komplett. Der 7. Tag, der gehört dem Herrn. 6 Tage steht für unser unvollkommenes Leben, unser Leben ohne Wein, unsere Bedürftigkeit. Die Gefäße werden zunächst mit Wasser gefüllt. Auch das Wasser steht für Mangel, jedenfalls an dieser Stelle. Aber der Wein steht für Erfüllung, für Kraft, für Freude, für richtiges Leben. Jesus macht aus Wasser Wein. Von seinem Geist können wir uns füllen lassen, wenn unsere Herzen leer sind. Und wenn wir es vor Durst nach Glück, nach Freude und Zufriedenheit gar nicht mehr aushalten, gar nicht mehr wissen, wohin damit. Die ersten Christen strahlten so viel Freude aus. Wir lesen das in der Apostelgeschichte, in der Pfingstgeschichte, ganz am Anfang auch, Apostelgeschichte 2, dass da welche gesagt haben, die haben gespottet, die haben gesagt, sie sind voll süßen Wein. Jetzt erst kommen die Jünger von Jesus ins Spiel. Sie haben verstanden, was auf dieser Hochzeit in Kana wirklich passiert ist. Sie erkannten seine Herrlichkeit, endlich. Bisher waren sie nur mitgefolgt. Die waren einfach nur überall hingegangen, wo Jesus hingegangen ist. Aber jetzt erkannten sie seine Herrlichkeit. Wer auch dazugehören will, soll Jesus den leeren Krug seines Lebens hinhalten. Der Krug, dein Leben. Leer, keine Freude. Aber der Krug ist dazu da, dass der Wein hineinkommt. Ihr dürft erwarten, dass Wasser in Wein verwandelt wird. Lasst euch mit dem Heiligen Geist erfüllen. Bittet drum, tut es im Glauben. Wie die Mitarbeiter, die haben Glauben gebraucht. Wir brauchen auch Glauben. Betet vielleicht zum ersten Mal, Herr Jesus, komm in mein Leben. Soll nicht mehr leer sein. Soll voll sein mit dir. Erfüll mich mit deinem Geist, ja, mit dir selber. Ich möchte in mir deinen Frieden, deine Liebe, deine Freude, dein Vertrauen, deine Geduld, deine Hoffnung spüren. Das Leben mit Jesus ist wie Hochzeit feiern. Menschen, die mit Jesus nichts am Hut haben, können ganz schön feiern. Verblüffend, wenn man das so guckt hier. Ehrlich gesagt weiß ich oft nicht genau, warum eigentlich. Das ist doch bloß Wasser da. Menschen, die mit Jesus ganz viel am Hut haben, können noch viel mehr feiern. Grund genug haben sie. Ehrlich gesagt verstehe ich nicht ganz, warum sie das so selten tun. Der Weg zur Freude. Uns ist ein Bild des Lebens gegeben. Und die Frage ist, wie wirkt dieses Bild? Wie kann uns das so auf die Spur bringen, auf dem Weg zur Freude? Die Bibel ist ja voll mit Bildern. Ein ganz, ganz wichtiges Bild der Hochzeit. Hier, ja, frag einen Künstler, wie wirkt dein Bild bei Menschen? Er wird dir sagen, indem die Leute das Bild anschauen. Schauen wir doch dieses Bild öfter mal an. Führen wir uns das vor Augen. Mensch, das erste Bild für echtes Leben ist die Hochzeit. Die Hochzeit mit ganz viel Wein. Bilder wirken, indem man sie anschaut. Und deswegen ist das Letzte, was ich sagen möchte, und da möchte ich auch schon mein Amen sagen, schauen wir immer dieses Bild der Hochzeit an. Amen.